Du weißt schon, warum. Obwohl eine Predigt über Bier wäre auch mal was. Ich hatte eben auch noch ein Gebet im Stillen, als ich da saß und habe Gott gebeten, dass alles, was nicht aus seiner Feder ist, dass ich das einfach vergessen möge. Und das, was ich sage, soll wirklich aus ihm sein und das, was ihr hört zumindest. Also ich traue Gott durchaus zu, dass er mich Blödsinn erzählen lässt und ihr versteht trotzdem das Richtige. Also schauen wir mal, was bei rauskommt. Die heutige Predigt wird nicht besonders adventlich, das kann ich versprechen. Also im Sinne von ihr Kinderlein kommet oder ähnliches habe ich heute nichts dabei. Dennoch möchte ich auf die Stadezeit ein bisschen eingehen. Aber im ganz anderen Sinne, abgewandelt vielleicht vom englischen Romanautor, der mal gesagt hat, und er hat es auf eine Rede bezogen, ich wandle es etwas ab auf eine Predigt. Eine gute Predigt braucht einen spannenden Anfang, einen erbaulichen Schluss und möglichst wenig dazwischen. Also im Sinne von Advent möchte ich euch zumindest, das ist die Hoffnung, die Gedanken so komprimiert haben, dass wir relativ pünktlich zum Weihnachtsbummel oder Plätzchen essen oder was auch immer ihr heute noch vorhabt, rauskommen. Deswegen fange ich an. In was für einer Zeit leben wir eigentlich? Und Toni hat mir ja ganz gut eine Steilvorlage schon gegeben in seinen Gedanken. Es ist immer wieder mal das Thema, wenn ich mit Leuten rede, auch mit Christen rede, dass so der Gedanke aufkommt, um Gottes Willen im wahrsten Sinne des Wortes, in was für einer Zeit leben wir. Alles geht so gefühlt den Bach runter. Alles, was Sicherheit geben könnte, zerbricht. Gesetze, Gesetzlichkeiten, das, was wir vor ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten noch als sicher angesehen haben, ist plötzlich unsicher. Und vieles, was wir sehen, macht uns einfach Angst. Und deswegen würde ich gern mal mit euch zusammen heute gucken, in was für einer Zeit wir eigentlich leben und ob uns das wirklich Angst machen muss. Und ich habe lange überlegt, in welcher Form wir das tun können, weil dass diese Gesellschaft irgendwie einen Weg geht, den wir nicht wirklich gut finden, das ist, glaube ich, da sind wir uns einig. Und ich hätte da so ziemlich alle Themen nehmen können und das Thema Gender zum Beispiel wäre wunderbar geeignet gewesen. Ich habe ein anderes Beispiel genommen. Not und Krankheit, Krieg, auch das wären Möglichkeiten gewesen. Aber noch ein anderes Thema, nämlich die Jugend. Ich habe mich für die Jugend entschieden, weil der Blick der Älteren auf der Jugend ist für mich immer eine gute Möglichkeit, auch zu sehen, wo stehen wir eigentlich in dieser Gesellschaft. Und ich habe zuallererst euch ein paar Zitate mitgebracht. Der Mönch Peter schreibt 1274, also das ist schon ein paar Jahre her, die Welt macht schlimme Zeiten durch. Die jungen Leute von heute denken an nichts anderes als an sich selbst. Sie haben keine Ehrfurcht mehr vor ihren Eltern oder dem Alter. Sie sind ungeduldig und unbeherrscht. Sie reden so, als wüssten sie alles. Und was wir für weiser halten, empfinden sie als Torheit. Und was die Mädchen betrifft, sie sind unbescheiden und unweiblich in ihrer Ausdrucksweise, ihrem Benehmen und ihrer Kleidung. 1274, ich glaube, das könnten wir, also die Mädchen lassen wir mal raus, aber den Rest könnten wir durchaus auch noch unterschreiben. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Plutarch, 45 bis 120 nach Christus. Auf ihrem Höhepunkt kennt die Jugend nur noch die Verschwendung, ist leidenschaftlich dem Tanze ergeben und die kannten noch kein Techno und bedarf somit wirklich eines Zügels. Wer nicht dieses Alter nachdrücklich unter seiner Aufsicht hält, gibt unmerklich der Torheit die beste Gelegenheit zu bösen Streichen. Zu denen gehören Unmäßigkeit im Essen, sich vergreifen am Geld des Vaters, Würfelspiel, Schmausereien, Saufgelage, Liebeshändel mit jungen Mädchen, Schändung verheirateter Frauen. Als Erziehungsmaßnahme empfiehlt er Hoffnung auf Ehre und Furcht vor Strafe. diejenigen aber, die gegen alle tadelnden Vorstellungen taub sind, muss man durch das Joch der Ehe zu fesseln versuchen. Soweit Plutarch, auch eine Rücksicht auf meine Frau, die heute hier sitzt, enthalte ich mich des Kommentars. Ich mache lieber weiter mit Aristoteles, ne? Also wir nur große Namen heute hier. Schon vor Christus, jetzt sind wir so 384 bis 322 vor Christus, hat er gelebt. Irgendwann dazwischen hat er gesagt, ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Okay. Sokrates, noch ein bisschen länger her, sagt, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, das scheint also immer wieder mal der Fall gewesen zu sein, legen die Beine übereinander, damals ein Zeichen von ganz großer Unerträglichkeit, und tyrannisieren ihre Lehrer. Also auch die haben damals schon gelitten. Und da sagte er irgendwann, ich sag mal 400 vor Christus circa. Und jetzt komme ich zum Ende mit dem aktuellsten Zitat. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Ein Keilschrifttext aus Ur, circa 2000 vor Christus. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlos. Die jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern. Das Ende der Welt ist nahe. Also ungefähr 4000 Jahre her. Nahe scheint relativ zu sein. Also wenn wir das so hören, können wir ja sagen, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Also es hat sich nicht wirklich viel geändert, oder? Alles okay und so geht's einfach weiter. Und ich glaube wirklich, eins muss man dabei natürlich betrachten, der Blick der Eltern auf die Jugend ist immer ein ganz eigener. Ne? Also es gibt ja nicht umsonst den Spruch, wir sind die Eltern, vor denen uns, wir sind diejenigen, die vor denen unsere Eltern immer gewarnt haben. Ne? Also insofern. Aber dennoch hören wir hier auch immer wieder die Sorge auf die Zukunft, die Sorge vom Weltenuntergang, vom Ende der Welt. Und das soll ja auch nur ein Beispiel als Einführung sein. Ich hätte genauso gut sehen können, wenn wir aus den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden mal gehen und uns angucken, wie sieht's da aus mit Sitte und Anstand? Wie sieht's da aus mit Krankheiten, mit Krieg? Auch das ja Themen, die uns heute immer dazu verleiten, Angst zu haben, zu überlegen, in welchen Zeiten sind wir und wie weit ist das Ende wirklich schon gekommen? Beispielhaft möchte ich zum Thema Sitte und Anstand noch eine Beschreibung liefern, die wie folgt aussieht. Die Sitten waren ursprünglich streng. Kinder wurden von ihren Eltern verheiratet. Ein Mann durfte seine untreue Frau und ihren Liebhaber töten. Doch die Sitten lockerten sich. Homosexualität und Knabenliebe kamen in Mode, genau wie die Liebesheirat. Scheidungen wurden erleichtert. Auch Frauen durften verführen, erlangten eine solche Autonomie und Freiheit, wie sie dann erst wieder ab der 70er Jahre dieses Jahrhunderts hatten oder des letzten Jahrhunderts hatten. Diese Beschreibung ist aus dem alten Rom. Auch so mal 1800, 2000 Jahre her. Und was so Krankheiten und Krieg angeht, stellt euch mal vor, so schrecklich das ist, was uns heute auch dank Internet und Tagesschau ins Wohnzimmer geliefert wird, von Gräueltaten der ISIS oder irgendwelchen Kriegen auf der ganzen Welt. Stellt euch mal vor, wie es war wohl für die Zeitzeugen, die während der Pestzeiten gelebt haben oder des Dreißigjährigen Kriegs, des Ersten Weltkriegs, des Zweiten Weltkriegs. Manche davon gibt es noch, die das noch sehr bewusst miterlebt haben, dann relativiert sich manches von dem, was wir heute so angsteinflößend sehen. Und wisst ihr was? In all diesen Zeiten gibt es und gab es unter uns Christen immer folgende Denkrichtung. Wenn ich mich so umgucke, der Herr kommt bald, er muss bald kommen. Oder das ist die Strafe des Herrn. Oder das ist unsere Prüfung. Das zieht sich durch die Jahrhunderte. Und wisst ihr was? Das stimmt auch. Das stimmt. Der Herr kommt bald. Also jetzt gehen wir mal auf die Bibel, da sind die Zitate ja eh noch viel besser. Geduldet auch ihr euch, stärket eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Jakobus 5,8. Und davon gibt es viele Stellen, auch Jesus selbst spricht davon, dass das Ende bald kommen wird. Nur wann ist bald? Und das ist die Strafe des Herrn. Da denken wir ja immer gleich ans Alte Testament, ne? So, wo Israel immer wieder aus der Gnade rausfällt. Immer wieder schickt der Herr den Richter, um sie wieder auf den richtigen Weg zu führen. Unterstützt sie dann auch wieder, dann sterben die Richter, das Volk geht wieder über in andere, an andere Götter und andere Götzendienste. Und wenn wir mal an die Sintflut denken, ne? Aber gilt das nur fürs Alte Testament? Nee. Ich glaube, wenn wir uns die Offenbarung mal angucken und andere Stellen, merken wir, es ist der gleiche Gott wie damals, der auch heute noch strafen kann. Und er wird in der Endzeit sicherlich mit Macht kommen, mit unvorstellbarer Macht. Oder der dritte Aspekt, das ist unsere Prüfung. Auch da zwei Zitate. So weiß der Herr, die Gottseligen aus der Prüfung zu erretten. Die Ungerechten aber für den Tag des Gerichts zur Bestrafung aufzubehalten. 2. Petrus 2,9. Oder aus Richter 2,22, damit ich Israel durch sie prüfe, ob sie auf dem Wege des Herrn verbleiben und darin wandeln werden, wie ihre Väter darauf verblieben sind oder nicht. Also eine Prüfung ist so unwahrscheinlich nicht. Klar, toll, jetzt haben wir drei Weisheiten gesammelt. Der Herr kommt bald, das ist die Strafe des Herrn. Das ist unsere Prüfung. Und nun? Asche auf unser Haupt, lass uns eingraben? Oder sollten wir vielleicht als Gemeinde hier alle zusammen einziehen, uns von der Gemeinde, also von der Welt draußen abkapseln und gemeinsam bis zur Wiederkunft Christi beten und fasten? Vorab, beten und fasten ist immer gut. Wenn es ehrlich gemeint ist und wirklich dem Herrn dienen soll, aber es ist keine besondere Zeit jetzt. Ich sag's nochmal. Es ist keine besondere Zeit jetzt. Natürlich, durch die Gründung Israels ist die Wiederkunft wieder ein Stückchen näher gekommen. Und es mehren sich Zeichen. Aber ob von diesen Zeichen bis zum Ende noch 2000 Jahre vergehen oder 2 Sekunden und ich diese Predigt nicht mehr zu Ende halte, das weiß kein Mensch. Ich kann es euch mit dem Wort Jesu oder Gottes sagen, auch Jesu sagen, in Matthäus 24,36: um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, und die wissen eine ganze Menge, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein, denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, freiten sich und sich freien ließen, bis zu dem Tage, da Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut steht bei mir, und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Das heißt, wir wissen nicht, wann es ist. Und vorher sagt Jesus selbst nochmal in Matthäus 24,1, seht zu, dass euch niemand irreführe. Denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin Christus, und werden viele irreführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschrecket nicht, denn es muss so geschehen und es ist noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich wieder das andere erheben und ein Königreich wieder das andere. Und es werden hin und wieder Hungersnöte, Pest und Erdbeben sein. Dies alles ist der Wehenanfang. Und die Frauen unter euch, die schon mal geboren haben, wissen, der Wehenanfang ist noch nicht das Ende. Alsdann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden zum Zeugnis allen Völkern und dann wird das Ende kommen. Was sagt uns das jetzt? Was sollen wir jetzt tun? Ja. Gucken wir weiter in die Bibel, in Matthäus 24, 42. So wachet nun, da ihr nicht wisset, zu welcher Stunde euer Herr kommt. Also wach sollen wir sein, wachsam, die Zeichen der Zeit erkennen. Und wichtig, fallt nicht auf die falschen Propheten rein, die euch vorgaukeln, sie würden mehr wissen als andere oder euch sagen können, wann es soweit ist oder zu Jesus führen. Wachsam sein heißt in diesem Zuge auch prüfen. Und woran? Am Pastor? An den Ältesten? An frommen oder theologischen Büchern? An den christlichen Fernsehsendern und deren Stars? Alles möglich und sicher in vielen Punkten nicht verkehrt. Aber die einzig wirklich absolute Prüfung ist das Wort Gottes und der Heilige Geist, der euch dieses Wort entschlüsselt, wann immer ihr Fragen habt. Das soll überhaupt nicht die Autorität von Toni oder den Ältesten oder irgendjemanden in Abrede stellen. Aber wir als Gemeinde, kleiner Einschub, auch als Ältesten, ist uns am wichtigsten, dass jeder von euch selber prüft, jeder von euch selbst im Wort ist, jeder von euch selbst sich Gedanken macht und nicht seinen Glauben daraus zieht, dass er sagt, Toni hat gesagt oder Ludwig hat gesagt oder Franz hat gesagt oder Hans hat gesagt oder wer auch immer hat gesagt. Nein, im Wort habe ich gelesen das, habe ich verstanden das. Und was machen wir jetzt mit den Aspekten, das ist die Strafe des Herrn oder Prüfung des Herrn? Naja, da hat ja Toni eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Ich habe es ein bisschen anders aufgeschreit und habe gesagt, Gott ist gut, oder? Können wir uns da einig sein? Da sehe ich viel Nicken. Gott ist Liebe? Amen, okay. Gott liebt seine Kinder. Auch da, glaube ich, kriege ich ein Ja. Und wir, die wir an ihn glauben, ihn angenommen als unseren Herrn und Gott, sind seine Kinder, oder? Also, warum straft oder prüft ein liebender Gott, ein liebender Vater, und ich rede jetzt nicht von den Eltern, die besser keine Kinder gekriegt hätten, ein liebender Vater seine Kinder. Wenn er es tut, dann aus Liebe, um sie zu erziehen, um sie auf den richtigen Weg zu bringen. Und auch wenn unsere Kinder das manchmal vielleicht nicht sehen oder auch sehen können, auch wenn wir das als Kinder Gottes manchmal nicht annehmen können im ersten Moment, wir wissen aber, und das ist auch etwas, was Toni die Tage auch schon mal in der Predigt gehabt hat, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten mitwirkt. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, zum Nachschlagen Römer 8, 28. Aber, und das ist mir ganz wichtig an der Stelle, passt auf bei dem Rückschluss, der ist mir nicht zulässig. Also bitte nicht bei der Strafe, bei der Prüfung, den der Bruder, die Schwester gerade erduldet, hat er die Erziehung aber anscheinend dringend nötig. Wisst ihr, was ich meine? Keinem von uns steht zu, über jemand anders zu urteilen. Und wenn wir die Wege des Herrn irgendwann verstehen sollten, dann sind wir sicher, dass wir dann in der Ewigkeit angekommen sind. Vorher werden wir es nicht verstehen. Das heißt, nochmal, weil es vielleicht ein bisschen sperrig ist, wenn Menschen durch schwierige Zeiten gehen und wenn das dann, und da kommen wir gleich dazu, wirklich eine Prüfung sein sollte, dann ist es zu unserem Besten. Aber es steht uns als andere Christen nicht zu, sozusagen zu sagen, ah, du siehst, du bist in der Prüfung, oder ich sehe, du bist in der Prüfung, ah, scheinst sehr nötig zu haben, sonst wäre die Prüfung nicht so schwer. Bitte. Und verstehen tun wir es erst in der Ewigkeit. Und ich erinnere an den Prediger 6,3. Das fand ich einen schönen Vers, wobei der von der Realität heute relativ weit weg ist. Denn da steht, wenn einer gleich 100 Kinder zeugte, also 5 war schon eine Ansage, aber 100, naja. Und hätte langes Leben, dass er viele Jahre überlebte, und seine Seele sättigte sich des Guten nicht und bliebe ohne Grab, seine Seele. Von dem spreche ich, dass es eine unzeitige Geburt besser sei denn er. Das heißt, das, was wir heute sehen, wenn es jemandem gut geht, heißt noch lange nicht, dass er auf dem Weg des Herrn ist und umgedreht. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Nicht alles, was wir und unsere Geschwister erleben, ist wirklich Strafe oder Prüfung. Wenn wir in seinem Wort nachgucken, sehen wir immer wieder, dass der Herr sein Volk aufgrund von Vergehen straft. Haben in dieser Zeit immer alle Menschen in diesem Volk gesündigt? Auch die Kinder, auch die Babys? Wohl eher nicht. Und dennoch lässt er es über den Gerechten und über den Ungerechten regnen. Und es hat nichts mit den Einzelpersonen zu tun. Wir sind es immer wieder, die alles, was uns passiert, auf uns beziehen. Wir sind es, die glauben, dass alles passiert war aufgrund unseres Handelns oder Nichthandelns, unseres Betens oder Nichtbetens. Wir sind es, die glauben, wir könnten mit Gebet, mit Glauben oder Nichtgebet oder Nichtglauben die Welt verändern, gar Gott vielleicht einen Weg aufzwingen. Weil du geglaubt hast oder weil du nicht geglaubt hast, so fangen wir ja meist an, ist ja kein Wunder, dass nichts passiert ist. Gott ist aber der, der handelt und nicht wir. Und das ist auch gut so. Und das heißt jetzt nicht, lass uns aufhören zu beten und zu glauben. Also habe ich nicht gesagt, werde ich auch nie sagen. Nur weil Gott alles sowieso in der Hand hat. Und Toni hat ja eben auch gerade gesagt, Gott weiß schon unser Gebet, bevor wir es aussprechen. Also warum sollen wir es dann noch beten? Ist doch Schmarrn. Nein, das denke ich nicht. Lasst uns aufhören zu glauben, dass wir selber etwas verändern können. Aber lasst uns anfangen, in viel größerer Intensität noch zu beten und zu glauben und zu hoffen auf ihn. Denn dazu sind wir aufgerufen und nicht dazu, Gott zu irgendwas zu überzeugen oder gar zu zwingen. So unter dem Motto, ich habe gebetet und 2 Wochen gefastet, also muss Gott mir doch jetzt endlich mal Mercedes schenken. Nein, sicher nicht. Aber Gott selber ruft uns auf, zu beten, zu fasten, zu glauben, zu hoffen. Und den Rest lassen wir ihn machen, oder? Ich glaube, das ist auch besser so. Und wir sind auch nicht berufen, das dann zu begutachten, ob er es richtig macht oder nicht. Auch das sollten wir, glaube ich, lassen. Also, das ist so der erste Punkt. Und da kommen wir wieder zu der Zeit heute und der Gesellschaft, in der wir leben. Gott ist und bleibt immer derselbe. Und sein Wort bleibt dasselbe, die Gesetze bleiben dieselben. Und das seit Anbeginn der Zeit. Heute, gestern, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren, vor 2000 Jahren. Er sieht auch, also Gott sieht das Ende vor, seit, also nochmal, Satz ist ein bisschen komisch. Gott sieht das Ende schon aus einer Position von vor tausenden Jahren. Er hat das vollkommen in der Hand. Ihn überrascht dabei nichts. Wir können ihn nicht wirklich überraschen. Und nichts überfordert ihn. Auch die Gesellschaft, in der wir leben, auch das Internet, all das Böse, was wir vielleicht so empfinden, das kann ihn nicht wirklich überraschen. Er hat das schon längst gesehen. Nichts entgleitet ihm. Und was heißt das für uns? Ja, um es so auszudrücken, dass Ludwig wieder ein bisschen traurig ist, cool down, um es mal auf richtig bayerisch zu sagen. Also bleibt's mal locker. Bisschen runterfahren, entspannt euch, Gott hat alles in der Hand. entspannt euch, heißt jetzt, es klingt jetzt so, ne? Wow, entspannt euch, ne? Raucht eine und dann, nein, nein, so gar nicht gemeint. Entspannt euch im Sinne von, es ist nicht unsere Verantwortung, was in der gesamten Welt und Gesellschaft passiert. Gott hat es in der Hand. Und auch wenn sie es nicht so anfühlt, ihr könnt euch dabei entspannen. Und, achso, an der Stelle habe ich extra bei mir reingeschrieben in das kleine Manuskript, eine kleine Abschweifung vom Thema. Die gönne ich mir an der Stelle. Wenn ich sage, alles ist gut, entspannt euch, ist das aus meiner Sicht eine allgemeingültige Wahrheit, die wir so annehmen können. Weil wenn wir glauben an einen allmächtigen Gott, der die Welt erschaffen hat und der uns liebt, was soll uns passieren? Aber das heißt noch lange nicht, dass jeder von uns das zu jeder Tages- und Nachtzeit so annehmen kann. Weil häufig ist die Situation nicht so, dass man sich entspannen kann. Und häufig überrollen einen die Sachen einfach. Und das liegt nicht an denen, die das nicht können. Also es liegt nicht daran, dass irgendjemand einfach zu wenig gläubig, zu schwach, zu kleingläubig oder was auch immer ist, sondern vielleicht auch einfach an der Situation, den diejenigen oder diejenigen überfordert. Denkt mal, und da habe ich, als ich das geschrieben habe, an eine Predigt von Toni mich erinnert gefühlt zu Ostern. Frag mich nicht, wann du sie gehalten hast, aber es war Ostern. Mit einer PowerPoint und einem ganz speziellen Lied. Und Toni hat damals sehr plastisch für mich beschrieben, wie die Jünger sich gesammelt haben und voller Trauer und Verzweiflung in den Armen lagen, dass jetzt alles vorbei ist. Und dass ihre ganzen Hoffnungen und Vorstellungen über den Haufen geworfen sind, weil ihr Messias, ihr Gott, ihr Lehrer hing am Kreuz. Dabei hätten sie es doch wissen müssen. Er hat es ihnen ja häufig genug erzählt. Sie waren mit Gott unterwegs über Jahre. Und trotzdem verzweifeln sie in der Situation, auf die er sie versucht hat, immer wieder hinzuweisen. Hey, das wird kommen. Ich werde überliefert werden. Ich werde da oben hängen. Und dennoch sind sie voller Verzweiflung. Also wer sind wir, dass wir andere dafür verurteilen, wenn sie in Situationen einfach nicht mehr weiter wissen? Also, wenn ihr jemanden seht, der diese Wahrheit, dass Gott alles in der Hand hat und dass letztendlich alles gut wird, nicht annehmen kann, weil die Not oder Verzweiflung zu groß ist, sind wir alleine dazu aufgerufen, die Not zu lindern, wenn wir es denn können, oder für denjenigen zu beten und mit ihm da durchzugehen und mit ihr da durchzugehen. Keinesfalls aber zu ihm zu sagen, hey, nimm's leicht, alles ist gut, alles wieder fröhlich, komm, feier mit. Oder enttäuscht zu sein, wenn das nicht funktioniert. Noch weniger steht es irgendjemandem zu, dann zu urteilen, der ist ja selbst schuld, der könnte ja die Wahrheit einfach annehmen und dann wäre er wieder fröhlich und dann könnte er mit uns mitfeiern. Nein, so einfach ist das nicht. Ermutigung, Fürbitte und tatkräftige Hilfe sind gefordert an der Stelle. Also, zurück zum Thema. Wenn wir jetzt etwas entspannter sind, so in der allgemein zumindest, können wir uns wieder dem widmen, was Gott denn wirklich von uns erwartet oder verlangt. Ganz einfach. Gutes tun. Menschen helfen. Ein Licht sein in dieser Welt. In dieser Welt leben, aber nicht aus dieser Welt. Denn klar ist auch, die Welt, wenn ihr das mal nachguckt in der Bibel, das ist meist das, aus Gottes Sicht das Gegenteil von ihm. Ne, ist immer so die Antipoden. Er und die Welt. Überall, wo die Welt steht, ist das negativ besetzt. Die Welt ist das Fleischliche, das Sündige, das Verwerfliche. Und dennoch werden wir von ihm genau in diese Welt reingeschickt. So wie er selber auch hereingeschickt worden ist, ein Licht in dieser Welt zu sein. Wie das aussieht, dazu kommen wir gleich. Vorher aber noch eine Warnung. Ich begebe mich jetzt ein bisschen auf Glatteis, bin ich mir vollkommen bewusst. Aber trotzdem, das muss sein, also so ähnlich wie beim Ludwig, nur nicht ganz so lustig. Glaubensgemeinschaften, egal ob große Kirche oder kleine Gemeinde, sollen immer mitten in der Welt sein. Wir sind ja durchaus sogar dafür angefeindet worden in dieser Diskussion mit der unseligen Nutzung da oben, warum wir denn überhaupt so ein Gebäude hier im Gewerbegebiet hätten. Ne, wir sollten ja wie eine vernünftige Kirche, also in der Stadt irgendwie so ein Sandsteingebäude haben oder ein Backsteingebäude oder sonst irgendwas. So mit Turm und Spitze und so weiter. Aber wir sind gerufen in der Welt und ich finde die Situation ja immer noch sehr schön, also völlig daneben. Also wir sind dorthin gerufen worden. Aber wir Gläubigen, einzeln oder als Gemeinschaft, sollten uns immer bewusst sein, dass unser Glaube immer wieder durch die Gesellschaft, die Welt oder auch Moden versucht werden. Wir sollten uns immer wieder bewusst sein, dass das eine Gefahr ist. Gott aber bleibt und ist derselbe. Und sein Auftrag, seine Weisung an uns bleibt dieselbe. Egal, ob wir im alten Rom leben, zur Zeit der Französischen Revolution oder heute. Gottes Wort hat sich nicht verändert. Und das ist ja auch das Faszinierende. Das versteht ja auch kein Nichtchrist, dass ein Buch, was über Jahrtausende in der mündlichen Überlieferung oder in Abschriften gelebt worden ist, heute noch fast genauso aussieht wie damals. Das ist ja mit normalen Menschen Vernunft gar nicht zu erklären. Aber er bleibt der Gleiche. Das heißt, wir dürfen unseren Glauben auch nicht an irgendeiner gesellschaftlichen Norm ausrichten, auch nicht der frommen Gesellschaft, das sage ich noch ganz deutlich dazu, sondern inner an seinem Wort. Das heißt, wenn in der Gesellschaft plötzlich alles ganz tolerant wird und ganz bunt, dann darf ich meine Frau zitieren. Die sagt immer an der Stelle, Jesus war nicht tolerant. Das klingt jetzt erstmal hart, ne? Weil tolerant ja so positiv besetzt ist. Was meint sie damit? Tolerant heißt, alles gleichwertig nebeneinander zu sehen. Und das ist aber nicht so. Jesus hat die Sünde, und denken wir dran, ne? Sünde ist einfach Zielverfehlung, ne? Nicht irgendwas anderes, nie toleriert. Aber er hat den Sünder geliebt. Und da fand ich übrigens den Ausspruch vom Papst, mit dem ich sonst wenig anfangen kann, oder mit seiner Kirche, aber den Ausspruch fand ich gut, der sinngemäß gesagt hat, und das ist ja nur ein Beispiel, Homosexualität bleibt für ihn Sünde, sprich Zielverfehlung. Wir aber sind nicht berufen zu richten. Klar zu sagen, hey, das ist so und das bleibt so, auch egal, ob die gesamte Gesellschaft das inzwischen anders sieht. Und Frauen sind ja nur deswegen Frauen, weil sie zu Frauen erzogen worden sind. Eigentlich sind es ja geschlechtslose Wesen, die jetzt zufällig mal Frauen genannt werden und Männer genauso. Und man kann auch zwischendurch immer hin und her switchen. Nein, diese Wahrheit kann ich nicht annehmen. Und das bleibt auch die Unwahrheit. Mensch ist als Mann oder Frau geboren. Und es gibt sicherlich Menschen, die sich anders fühlen. Und darüber haben wir nicht zu richten. Punkt. Aber dennoch bleibt es so bestehen. Frau, Mann, Mann, Frau. Und wenn in Amerika es inzwischen so weit ist, ich glaube, ich habe es an der Stelle schon mal erzählt, dass Schüler sich eingeklagt haben mit Recht und Recht bekommen haben, dass männliche Schüler auf die Damentoiletten gehen dürfen, weil sie sich als Frau fühlen und auf diesen Hochschulen in Amerika inzwischen diese Männlein auf die Damentoilette gehen können, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich meine Tochter auf der Schule hätte, hätte ich ein Problem. Und zwar ein erhebliches. Gut. Also. Wichtig ist mir an der Stelle, sein Wort bleibt bestehen, egal wie die Gesellschaft aussieht und egal auch wie die Umstände sind. Sein Wort bleibt das gleiche, seine Weisung an uns bleibt die gleiche, ob wir in Kriegszeiten sind oder in Friedenszeiten. ob es uns gut geht oder schlecht, ob wir krank sind oder gesund. Sein Wort bleibt das Gleiche. Und deswegen soll auch euer Glaube standhaft bleiben. Nur weil Millionen Menschen auch um uns herum anders denken, heißt das noch lange nicht, dass sie Recht haben. Ihr kennt den Spruch mit den Fliegen, oder? Kennt ihr ihn? Ja, ihr habt es vergessen. Ja, ich muss ein bisschen umformulieren, weil ich hier vorne stehe. Nur weil Millionen von Fliegen auf die Ausscheidung von Kühen fliegen, müssen wir es noch lange nicht essen. So unter dem Motto, Millionen von Fliegen können sich ja nicht irren. Nicht. Wir sollen uns deswegen nicht verunsichern lassen, weil wir schlauer sind oder besser, sondern weil unser Herr der Herr ist. Also bitte nicht aus einer Selbstverständnis, wir sind die Besten und die Coolsten und die Tollsten, weil wir sind ja Christen. Nein, weil er der Herr ist. Deswegen können wir uns da so sicher sein und deswegen können wir da auch drauf stehen bleiben, auf diesem Fels, wie Toni eben so schön gesagt hat. Was heißt das für uns? Was sollen wir jetzt tun? Das kann ich euch nicht sagen. Aber ich habe euch Bibelzitate mitgebracht. Die belegen es ganz gut. Egal wie die Welt um uns heraussieht, egal wie es uns geht, egal was die anderen drumherum so sagen, weil Gott es sagt, gilt Folgendes. In Epheser 2,10, und jetzt kommen ein paar Bibelverse, die ich euch einfach mal vorlese, die ihr vielleicht einfach mal wirken lasst. Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist die Stelle, erinnert euch, wo es auch darum geht, sollen wir hinterher sagen, hey, gut gemacht, ne? Also wenn jeder sich selbst lobt, wurde jeder einmal gelobt, ist auch ein Ansatz, aber nein, Gott hat uns diese guten Werke schon vorbereitet und wir sollen da drin wandeln, uns selber dafür entscheiden einfach, mehr brauchen wir gar nicht tun. Und es dann machen. Oder 1. Petrus 2,12, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrime, weil es geht darum, wie soll man sich verhalten, wenn man inmitten von anderen Völkern lebt. Enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, welche wider die Seele streiten, und führet einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, also uns Christen, doch aufgrund der guten Werke, die sie sehen, Gott preisen am Tage der Untersuchung. Sei untertan aller menschlichen Ordnung. Das gehört auch dazu. Ich lese erst weiter, dann sage ich noch was dazu. Um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lobe derer, die Gutes tun. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den unverständigen und unwissenden Menschen den Mund stopfet. Das ist, wie man unschwer erkennen kann, Luther. Heißt das, wir sollen jetzt jedem Herrscher, jedem König, der über uns ist, bedingungslos gehorchen? Nein, sicher nicht. Aber es heißt, auch wenn wir Christen sind und auch wenn wir manche Dinge anders sehen, nämlich nach seinem Maßstab, sind wir dennoch aufgerufen, in der Gesellschaft unseren Beitrag zu leisten. Ich glaube, Gott würde da relativ schnell, und das könnte man auch am Wort relativ schnell rausfinden, einen Strich ziehen, wo ein Herrscher ein Despot wird. Das ist sicherlich, diese Bibelstelle ist sicherlich keine Begründung für Christen zu sagen, ja, deswegen muss ich ja Hitler gehorchen, weil es steht ja im Wort, ich sollte ihm gehorchen. Ganz sicher nicht. Aber wir sind auch nicht außerhalb der Gesellschaft. Wir sind aufgerufen, in dieser Gesellschaft unseren Beitrag zu leisten und bis hin, und diese Stellen gibt es ja auch, unsere Steuern zu bezahlen. Und zwar fair und nicht nach dem Modell Hoeneß. Und ansonsten sollen wir mit unseren guten Taten, ich lese den letzten Satz nochmal vor, dass ihr durch Gutes tun, also den guten Taten, den unverständigen und unwissenden, sprich nicht christlichen Menschen, den Mund stopfet. Die sollen uns an der Liebe, singen wir immer, Sie sollen uns an der Liebe erkennen, an den guten Taten und nicht an dem Auftreten, ich weiß es besser. In Römer 14, 19 heißt es, so lasset uns, so lasset uns nun dem nachjagen, was zum Frieden und zur Erbauung untereinander dient. Auch das ist wichtig. Wenn ihr das mal zu Hause in Ruhe nachlest, da geht es an der Stelle im Römer 14 vor allen Dingen darum, dass es überhaupt keinen Sinn macht, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die so anders ist als wir, dass wir unsere Energie darauf verschwenden, unsinnige Diskussionen zu führen, wer denn von uns noch heiliger ist. Wir sind alle heilig. Wir sind alle Priester. Und es mag sein, dass wir in der einen oder anderen, ich nenne es immer nicht heilsentscheidenden Frage, unterschiedliche Ansichten sind. Und wir sind Menschen, das kommt noch dazu, mit unterschiedlichen Charakteren. Aber lass uns doch nicht innerhalb dieser Gemeinde oder Gemeinschaft, um es größer zu fassen, noch in großen Diskussionen verfolgen, sondern lass uns doch gemeinsam draußen Gutes tun und uns in unsere Energie dort verbringen. Jetzt wird es noch ein bisschen gemeiner. Römer 2,7. Den Reichen im jetzigen Zeitalter gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, mitteilsam und so für sich selbst ein schönes Kapital für die Zukunft sammeln, damit sie das wahre Leben erlangen. Denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit erstreben, ewiges Leben. Römer 2,7. Den Reichen gilt das nur, also uns nicht. Glück gehabt. Oder? Kommt auf die Perspektive an. Also wenn wir Herrn Albrecht angucken, so den Gründer von Aldi, also es gab ja zwei, einer ist jetzt, gut, der hat es jetzt ausprobiert, wie es ist mit dem ewigen Leben, der andere ist noch da. Sind beide jetzt tot? Oh, Entschuldigung, sind beide gestorben? Es sollte jetzt auch nicht despektierlich klingen, Entschuldigung, war ein bisschen flapsig. Für die sind wir natürlich alles arme Schlucker, also vermute ich zumindest mal, oder waren wir. Ich habe den jetzt nur als Beispiel genommen, hätte auch viele andere nehmen können. Aber macht euch immer wieder mal an der Stelle klar, wenn Gott hier von den Reichen im jetzigen Zeitalter spricht, fürchterlich meint er uns alle. Weil wenn wir uns mal in Summe auf der Welt umgucken, geht's dem, der es von uns am schlechtesten geht, immer noch gut. Und vielleicht gilt dieser Satz dann doch für uns. Den Reichen im jetzigen Zeitalter gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums setzen. Ich lasse einen Vers aus, dann, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken. Das ist vielleicht doch wieder eine kleine adventliche Botschaft. Zu überlegen, wo kann man Gutes tun? Wir als Gemeinde tun Gutes, das kann man unterstützen. Aber auch ganz privat. Oder wenn ich dann höre, dass Gemeindeglieder 2 Wochen nach Rumänien fahren, viele von uns Pakete gepackt haben, Gutes tun. 1. Petrus 3 ab Vers 8. Das ist überschrieben in meiner Bibel mit geistliche Haltung inmitten von Bedrängnissen und Verfolgungen. Und so fühlen wir uns ja häufig, ne? Im Moment. So alles ganz schwierig geworden. Also vielleicht sind wir in Bedrängnis und Verfolgung. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen ererbt. Denn wenn das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösen und seine Lippen, dass sie nicht trügen. Er wende sich vom Bösen und tue Gutes. Also schon wieder, tue Gutes. Er suche den Frieden und jage ihm nach. Ich lasse einen Vers aus, mache unten weiter bei Vers 13. Und wer will euch schaden, wenn ihr euch des Guten befleißigt? Aber wenn ihr auch um Gerechtigkeit willen zu leiden habt, seid ihr selig. Ihr drohen, also der bedroht, also der diese äußere Bedrohung, ihr drohen, aber fürchtet nicht, das ist ganz wichtig, fürchtet nicht und erschrecket nicht, sondern heiligt den Herrn Christus in eurem Herzen. Und seid allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Der Satz ist ein bisschen sperrig, deswegen nochmal. Und seid allezeit bereit zur Verantwortung gegen jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Was heißt das? Das heißt ganz einfach, wenn ihr Menschen trefft, die ähnlich verzweifelt wie ihr über die Zeit heute ist und sagt, es geht alles den Bach runter, dass ihr ihm eure Hoffnung, die in euch ist, näher bringen könnt. Dass ihr diese Hoffnung zeigen könnt. Dass ihr nicht einstimmt in diese Litanei und sagt, ja, alles ganz fürchterlich. Oh, hoffentlich kommt das Ende bald. Sondern sagt, nein, die Zeiten sind schwierig, ja. Aber wir haben jemanden, der uns da durchträgt. Der wird nicht jede Zeit ändern, der wird uns nicht, und das hat Toni, war ja wirklich gut in der Vorbereitung, der wird nicht alles jetzt plötzlich zu einer grünen Wiese machen. Aber er führt uns da durch, wo wir durchgehen. Und dazu müssen wir Rechenschaft abgeben. Nicht Rechenschaft im Sinne von, dass wir Recht haben, sondern Rechenschaft abgeben können im Sinne von, dass man merkt, dass wir voller Hoffnung sind. Weil wenn wir nicht mehr voller Hoffnung sind, wer soll es denn bitte sein? Oder? Tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das stärkt uns, Gutes zu tun. Nicht sitzen bleiben, nicht einfach nur das Schlimme drumherum sehen und verzweifeln, sondern dagegen angehen mit jedem guten Wort, mit jedem guten Werk, was wir tun. Das ist unsere Aufgabe. Und im 2. Thessaloniker 2,13 folgende, überschrieben mit Ermutigung zur Standhaftigkeit, auch ein schönes Wort. Wir aber sind Gott allzeit zu danken schuldig für euch, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zum Heil erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch auch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. So, und jetzt kommt's. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid. Sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Er selbst aber, unser Vater, unser Herr Jesus Christus, unser Gott, unser Vater, der uns geliebt und einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung durch Gnade gegeben hat, tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Die Liebe sei ungeheuchelt. Nicht Showmaster, Grinsen im Gesicht, sondern die ungeheuchelte Liebe. Hasset das Böse, hanget dem Guten an. Das war jetzt Römer 12, 9, das ist noch da reingerutscht, Entschuldigung. Was bleibt übrig von der Botschaft heute? Ja, wir leben in schwierigen Zeiten. Wieso häufig? Und wir leben in diesen. Und es ist auch vollkommen okay. Und wir dürfen diese Zeit auch nutzen. Wir dürfen Internet nutzen. Ne? Also ich weiß, als es aufging, gab es ja viele Gemeinden auch, die gesagt haben, das ist das Böse an sich. Und wenn man sich überlegt, irgendwie, ich glaube, 80 Cent von jedem Euro, der im Internet verdient wird, verdient man mit Pornografie. Also ein Werk des Teufels, das Internet. Nein, das Internet an sich ist erstmal wertlos, nenne ich es. Ist die Frage, was man da reinstellt. Und natürlich dürfen wir als Gemeinde im Internet sein. Natürlich dürfen wir als Gläubige auch unsere Bibel im Handy lesen oder auf dem iPad. Natürlich dürfen wir auch eine LED-Beleuchtung haben und müssen keine Ölfunzeln hierhin tun. Und wir dürfen auch weiterhin mit dem Auto hierhin fahren. Wir dürfen uns den Dingen dieser Gesellschaft bedienen, solange sie uns nicht schaden. Und solange wir sie diese Dinge nicht auf eine Ebene der Gottheit stellen. Also jeder, und da nehme ich mich gerne mit rein, sollte sich auch immer mal wieder überprüfen, mit was verbringe ich mehr Zeit, mit meinem Gott oder meinem Handy. Das ist eine böse Frage. Ich weiß, meine Frau wird mich häufig daran erinnern. Also wir leben in schwierigen Zeiten in einer Gesellschaft, die alle Grenzen zu sprengen scheint. Und man hat immer das Gefühl, so schlimm war es noch nie. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, dass wir das schon häufiger hatten. Und ja, der Herr kommt bald, aber wann ist bald? Ich weiß es nicht. Das heutige Bald ist aus meiner Sicht genauso bald wie das Bald vor 2000 Jahren. Das gilt heute noch. Und nein, nicht alles, was wir erleben, ist unsere Strafe oder unsere Prüfung. Der Herr selbst ist es, der alles in der Hand hat. Und ja, wir leben in dieser Welt, aber das darf wirklich weder unserem persönlichen Glauben noch den unserer Gemeinschaft hier in der Gemeinde verfälschen. Da standhaft zu bleiben. Und wir haben einen Auftrag in dieser Welt, Licht zu sein. Und das, finde ich, ist auch ein ganz guter Ansatz am dritten Advent. Licht zu sein in dieser Gesellschaft. Und wenn die Welt oder die Umstände oder Krankheiten oder was es auch immer sein mag, uns wirklich mal zu überrollen scheinen. Und auch da bin ich ja wieder konform heute mit Toni. Es ist manchmal wirklich faszinierend, weil es ist alles natürlich überhaupt nicht abgestimmt. Denkt an die Begebenheit mit Jesus auf dem Boot. Und damit meine ich nicht, dass der Herr aufgestanden ist und den Sturm gestillt hat. Das ist ja immer das, was wir wollen. Ne? Herr, komm her und still meinen Sturm, in dem ich gerade stehe. Nein, denkt an Jesus, wie er friedlich wie in Mamas Schoß im Heck des Bootes liegt und schläft. Und wir sollen so werden wie er. Lasst uns versuchen zumindest, genauso entspannt oder ansatzweise so entspannt in den Stürmen der Zeit heute zu sein, wie er es damals war in diesem Sturm, den er vorher gewusst hat. Er hat ja gesagt, lasst uns mal auf den See fahren. Es war ja nicht so, dass ihn das überrascht hat. Lasst uns versuchen, ein bisschen entspannter da reinzugehen. Und das ist auch mein Wunsch für euch, jetzt für diese Adventszeit, für die letzte Woche, für den dritten Advent, für den vierten Advent, für die Weihnachtszeit, auch da viel Hektik, viel Stürme. Lasst uns die Dinge, die auf uns einstürmen, positiv wie negativ, wirklich mit einem breiten Kreuz entspannt entgegenstellen. Nicht, weil wir das breite Kreuz haben, sondern weil wir denjenigen haben, der da oben alles in seiner Hand hat. Alles. Ihr glaubt ja gar nicht, es ist nichts, was er nicht in seiner Hand hätte. Das wünsche ich für euch und das wünsche ich auch für mich. Einen gesegneten Advent.